Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Essen, das in der Pfanne brutzelt und ein brummender Rasenmäher. Das sind Alltagsgeräusche und vielleicht haben Sie dazu auch gleich die passenden Gerüche in der Nase. Angedünstete Zwiebeln und frisch gemähtes Gras. Denn viele Situationen sind mit bestimmten Düften verknüpft. Der Geruchs- und der Geschmackssinn vermitteln uns im Leben eine Fülle von Informationen, graben sich tief ins Gedächtnis. Das spiegelt sich auch in Ausdrücken wie jemanden gut riechen können oder eine Sache schmeckt uns nicht, wenn es uns nicht gefällt. Wie wichtig diese Sinne sind, zeigt sich spätestens dann, wenn wir plötzlich nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr riechen und schmecken können.
Es fliegt was vorbei, ich merke was, aber dann ist es auch direkt weg. Auch beim Essen ist es so, das sind Böhnchen, aber danach ist es nur noch irgendeine Masse, die ich esse. Also da ist kein Geschmack mehr dann weiter.
Für solche Störungen gibt es viele unterschiedliche Ursachen, nicht zuletzt eine Corona-Infektion. Was dabei in unserem Körper passiert und wie sich Probleme mit dem Riechen und Schmecken wieder beheben lassen, darum geht es in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Mein Name ist Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Unser Experte für das Thema Riechen und Schmecken ist Professor Thomas Hummel. Er leitet den Arbeitsbereich Riechen und Schmecken an der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Uniklinikum Dresden und von dort ist er auch zugeschaltet. Hallo Herr Hummel, schön, dass Sie dabei sind.
Guten Morgen, Herr Pyritz.
Herr Hummel, was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir etwas riechen oder etwas schmecken?
Es kommen Duftmoleküle in die Nase, das sind kleine Verbindungen. Die dürfen nicht besonders groß sein, die müssen fliegen können, also müssen volatil sein, kommen in die Nase, werden mit der Einatmung aufgenommen, kommen dann in der Nase, fliegen sie gewissermaßen hoch, so an einen Ort zwischen den Augen, der in der Nase liegt, aber in der, so quasi zwischen den Augen angeordnet ist. Und dort aktivieren sie im Riechfeld, die Riechzellen sind die sogenannten olfaktorischen Rezeptorneurone. Die haben ganz viele verschiedene Rezeptoren, also Andockstellen für diese Duftstoffmoleküle. Und dann wird von da aus diese Signale werden dann weitergeleitet in den Riechkolben. Der ist ein Teil des Gehirns, der ist auch so zwischen den Augen angesiedelt, liegt aber im Gehirn. Und von dort werden die Signale gewissermaßen sortiert und weitergeschickt ins Gehirn. Und dort aktivieren sie dann sehr direkt Stellen, die was mit Emotionen zu tun haben, die was mit Gedächtnis zu tun haben.
Mhm. Wie ist das beim Schmecken? Wie kommen da die Sinneseindrücke zustande?
Schmecken, da sprechen wir von süß, sauer, salzig, bitter, also die Gustatorik. Die meisten Leute, wenn sie von Schmecken sprechen, meinen sie eigentlich den Feingeschmack, also die Aromen, die beim Essen und Trinken über den Rachen in die Nase kommen. Das ist nicht das, was wir meinen. Mhm. Also medizinisch spricht man bei Schmecken von Gustatorik und da geht es um süß, sauer, salzig, bitter, Umami, um Wasser, um Fett und das aktiviert in der Mundhöhle verschiedene Rezeptoren und diese Rezeptoren sitzen auf Zellen. Und diese Zellen sind mit Nerven verbunden und diese Nerven gehen dann von der Zunge oder auch vom Gaumen oder vom Rachen dann ins Gehirn über den ziemlich komplizierten Weg, ziemlich verschlungenen Teil geht auch durchs Ohr zum Beispiel. Und dann über diesen verschlungenen Weg kommen sie dann von hinten in den Hals gewissermaßen, also an den Halsrücken, neben das Rückenmark gewissermaßen. Und von da aus zieht es dann weiter ins Gehirn und kommt dann auch an die so eine Stelle, die liegt so ein bisschen oberhalb der Ohren. Wenn man da ein Loch hineinbohren würde, würde man da auch die Schmeckzentren treffen im Gehirn.
Mhm. Wie hängen denn die beiden Sinneseindrücke zusammen, das Riechen und das Schmecken?
Die hängen sehr eng zusammen. Also die Gustatorik und die Olfaktorik, das Riechen und das Schmecken, die sind sehr eng verbunden. Das merkt man eben beim Essen ganz deutlich. Sie haben eine Erdbeere vor sich und eine Himbeere oder ein Haribo-Bonbon. Und Haribos, wenn Sie sich die Nase zuhalten und dann das Haribo in den Mund nehmen oder diesen Bonbon und auf dem lutschen, so etwa für eine halbe Minute, dann schmeckt der Bonbon vielleicht so ein bisschen säuerlich, süßlich wahrscheinlich. Und dann machen Sie die Nase auf, dann lassen Sie die Finger die Nase los und dann merken Sie, wie das Aroma dann sich in der Nase ausbreitet. Und es zeigt so, dass die Aromawahrnehmung, die wir beim Essen und Trinken haben, dass sie im Wesentlichen über die Nase zustande kommt. Mhm.
Der Geruchs- und der Geschmackssinn, die haben ja ganz vielfältige Funktionen. Sie haben jetzt das Essen kurz angesprochen, aber das umfasst ja noch viel mehr Dinge. Wenn Sie es mal zusammenfassen, was bedeutet Riechen und Schmecken für uns Menschen?
Sie haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, es hat im Wesentlichen drei Funktionen. Also einmal geht es um Gefahrerkennung, das ist ganz wichtig, wenn es irgendwo brennt, wenn es irgendwo schmurgelt, wenn wir was Verdorbenes im Mund haben oder vor der Nase haben, dann müssen wir das erkennen und auch schnell darauf reagieren. Da ist die Nase sehr gut, ein sehr gutes und sehr empfindliches Warnsystem. Es wird auch sehr stark vermisst von Leuten, die ihren Geruchssinn verloren haben, dass eben dieses Warnsystem fehlt. Und zweitens ist das Essen und Trinken, da ist eine ganz wichtige Rolle. Hat man ja gerade schon drüber gesprochen, ohne den Geruchssinn, da wird das Essen relativ langweilig, bleibt ihm dann süß, sauer, salzig, bitter übrig, die Textur verbleibt, die Schärfe bleibt im Mund, das ist jetzt nicht so ganz spannend. Man kann sich damit abfinden, aber so geht viel verloren von der Mandarine, wenn Sie denken. Bei der Mandarine schmecken Sie nur noch das Süßliche und Säuerliche, das etwas Öde. Und dann ist der soziale Aspekt dabei. Das ist dann über, wir verständigen uns und über Düfte, über Körpergerüche zum Beispiel. Also wir nehmen zum Beispiel auch wahr, wenn Leute krank werden, also wenn Leute zum Beispiel einen Infekt ausbrüten, dann ändert sich der Körpergeruch und das können wir auch wahrnehmen und unsere Mitmenschen teilen uns gewissermaßen über den Körpergeruch mit, dass sie jetzt gleich einen Infekt haben werden in etwa 4 Stunden und dann können wir gewissermaßen davon Abstand halten. Oder ein anderes schönes Beispiel über die Kommunikation über Düfte ist die weibliche Träne. Also wenn Sie Tränen nehmen von Frauen, die aus Kummer weinen, und halten diese Tränen Männern vor die Nase, dann sinkt bei Männern die Libido um bis zu 80%. Das ist eine sehr elegante Studie, die aus Israel kommt, aus Rehovot, vom Kollegen Noam Sobel und seiner Arbeitsgruppe. Das gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Effekten, die hier gezeigt worden sind. Und Sie merken dann auch an der Ausführung auch schon, wenn Sie Ihren Geruchssinn verlieren, dann fehlt Ihnen alles das. Also Ihr Leben wird langweiliger, Sie essen nicht mehr so viel, Sie kochen auch wahrscheinlich nicht mehr so gerne, gehen nicht mehr aus zum Essen. Wozu sollen Sie essen gehen, wenn Sie vom Essen sowieso nur süß, sauer, salzig und bitter mitnehmen können? Die Gefahrerkennung ist nicht mehr da, was das Leben deutlich unsicherer macht. Und es fehlen ganz viele subtile Interaktionseffekte mit anderen Leuten. Also der soziale Aspekt ist nicht mehr da.
Wie viele Menschen sind denn von genau diesen Problemen betroffen in Deutschland? Wie gut ist da die Datenbasis?
Oh, es sind viele. Das sind etwa, was würden Sie schätzen?
20%.
Ja, Sie sind schon bewandert. Also sind etwa 5%, die gar nicht riechen können. Das ist tatsächlich sehr viel, eine von 20. Und jeder fünfte hat eine Riechminderung. Also das sind dann Ihre 20%, von denen Sie gerade sprachen. Das ist schon erheblich.
Welche Ursachen können denn solche Riech- und Schmeckstörungen haben? Was kann dahinter stecken?
Da gibt es eine ganze Reihe verschiedener Ursachen. Die Hauptursache für einen schleichenden Riechverlust ist Altwerden. Also je älter wir werden, desto schlechter wird unser Riechvermögen. Das geht so ungefähr mit 40 los, dass das Riechen im Schnitt weniger wird. Nicht bei allen natürlich, aber so bei etlichen Leuten wird das Riechen weniger. Wenn Sie Leute nehmen, die älter sind als 80, von denen kann quasi ein Drittel nicht mehr riechen oder vielleicht sogar die Hälfte. Also nicht mehr riechen, da ist kein Riechvermögen da. Und das ist schon erheblich. Das soll das eine alt werden. Das andere ist dann, was wir bis vor kurzem sehr deutlich erlebt haben und jeden Tag eigentlich erleben, sind Infekte in der Nase, also Corona-Infekte und auch andere Viren, die hier zum Riechverlust führen können.
Was ja auch gerade wieder zunimmt in dieser Jahreszeit.
Genau, das sehen wir auch bei uns in der Klinik, dass hier jetzt wieder deutlich mehr Menschen kommen mit einem Riechverlust nach einem Infekt. Das sind akute Riechverlust, dann gibt es auch Riechverluste nach einem Schädel-Hirn-Trauma. Also wenn Sie heute nach Hause gehen und ausrutschen, das würde ich Ihnen nicht wünschen, aber wenn es sollte Ihnen das passieren und Sie schlagen mit dem Kopf dann auf dem Pflaster auf, quasi ungebremst auf den Hinterkopf, dann haben Sie in Abhängigkeit vom Schweregrad von dem Trauma, haben Sie dann auch einen Riechverlust sehr wahrscheinlich, weil die Riechphasen dann abscheren. Und dann gibt es noch eine andere große Gruppe, das sind die chronische Rhinosinusitis, also die Nase mit ihren Nebenhöhlen, dass sie entzündet sind, also eine Nebenhöhlenentzündung, die auch typischerweise von der Riechstörung begleitet ist, die so langsam fortschreitet.
Jetzt lassen sich Riechstörungen, Schmeckstörungen auch in viele unterschiedliche Formen aufteilen, wenn wir da auch mal ein bisschen sortieren. Man spricht zum Beispiel von quantitativen oder qualitativen Störungen. Was hat es damit auf sich?
Genau, quantitativ meint er, dass die Wahrnehmung insgesamt verändert ist, die Sensitivität. Beim Riechen spricht man von Osmie, also normal gerochen ist eine Normosmie, wenig gerochen ist eine Hyposmie, gar nicht gerochen ist eine Anosmie, also geht es um die quantitative Wahrnehmung. Leute mit einer Hyposmie nehmen weniger wahr als Leute mit einer Normosmie, aber mehr als Leute mit einer Anosmie. Also das ist so, kann man graduell abstufen. Das wird oft gar nicht wirklich bemerkt, wenn das Riechen so ein bisschen weniger wird, weil es so ein schleichender Prozess ist, oft zum Beispiel Abhängigkeit vom Alter oder von einer Nebenhöhlenentzündung. Und daneben gibt es Sachen, die werden sehr deutlich bemerkt, das sind die qualitativen Riechstörungen, die Sie gerade angesprochen hatten. Da geht es, der Name dafür ist die Parosmie und die Phantosmie. Also wieder Osmie, aber Parosmie, da wird gewissermaßen daneben gerochen. Das sind so Riechstörungen, Riechverdrehungen.
Und Phantosmie, man riecht was, was eigentlich gar nicht da ist.
Genau, Riechhalluzinationen, die dann da sind. Bei den Parosmien, das kann ziemlich erheblich sein. Also dass sie halten Leuten meinetwegen Zimt vor die Nase und dann wird es nicht als Zimt wahrgenommen, sondern Leute sagen, das riecht so komisch, eklig, chemisch. Manche Leute nehmen es auch als fäkal wahr, als verbrannt. Und dann halten sie den Vanille vor die Nase oder Mandarine und sagen, ja, das riecht genauso wie vorhin, auch so komisch, eklig, verbrannt, fäkal. Das sind typische Parosmien.
Lassen sich Riech- und Schmeckstörungen vorbeugen oder anders gefragt, was kann man tun, um möglichst lange, möglichst gut riechen und schmecken zu können?
Das ist eine gute Frage. Es ist so, wahrscheinlich ist gesund leben, da gibt es ja verschiedenste Rezepte, wie man gesund leben kann. Es ist, man sollte keine Infekte haben, man sollte möglichst nicht alt werden, sich gesund ernähren. Da gab es so kurz eine Studie, die zeigte, dass dann diese sogenannte Mittelmeerdiät, dass die eben auch dann am Riechverlust gewissermaßen vorbeugt. Also insgesamt gesund leben, sich keine Infekte einhandeln.
Wenn es Probleme mit dem Riechen und Schmecken gibt, wenn sich Betroffene an eine Ärztin, einen Arzt wenden, dann gibt es Tests, um festzustellen, wie viel die Patientinnen und Patienten noch riechen oder schmecken können. Und wie so etwas konkret abläuft, das hat sich meine Kollegin Barbara Weber angeschaut. Sie hat an der Uniklinik in Köln einen 57-jährigen Patienten, der aus ungeklärten Gründen Riech- und Schmeckstörung hat, bei einem solchen Test begleitet. Und da hören wir jetzt mal rein.
Bei dem ersten Test schauen wir mal, ab wann Sie anfangen würden, einen Duftstoff wahrzunehmen.
Konstanze Esser ist seit 30 Jahren Mitarbeiterin in der Funktionsdiagnostik der Universitätsklinik Köln.
Ich werde Ihnen drei Stifte anbieten. Einer riecht, die anderen beiden sind leer und ich kündige die an mit 1, 2, 3. So, nach dem dritten Stift sagen Sie mir dann, wenn Sie können, welcher von den dreien einen Duftstoff hat. Wenn nicht, sagen Sie dann, dass Sie nichts gerochen. Sagen Sie einfach nein. Dann würde ich Sie bitten, die Maske aufzuziehen.
Das ist notwendig, damit der 57-jährige Patient sich ganz auf das Riechen konzentrieren kann.
Okay. Also jetzt ist ein Stift unter der Nase. Was heißt das?
Ach so, nee.
Nein, nichts.
Nach 16 Durchgängen ist der erste Test beendet.
Sie können mal kurz die Augenmaske abnehmen. Okay. Mal kurz warten, ein bisschen erholen. Also zweimal kam ja ein Anflug von irgendwas.
Irgendwas, ja, aber nicht richtig.
Aber das ist ja das, was Sie sagten. Es kommt was und dann ist es wieder weg. Also bei dem nächsten Test ist es so, da schauen wir mal, ob Sie Gerüche unterscheiden können.
Nachdem auch dieser Test beendet wurde, geht es weiter. Dazu muss der Patient die Maske abnehmen.
Letzter Riechtest. 16 Gerüche aus dem Alltag. Sie sehen auf dem Monitor die Auswahlmöglichkeiten. Okay. Jeder Stift hat 4 Auswahlmöglichkeiten. Sie riechen an dem Stift, schauen immer dabei auf den Monitor und wählen dann möglichst spontan einen von den 4 aus.
Okay.
Wenn Sie es nicht zuordnen können, dann müssen Sie trotzdem einen auswählen. Ja, das ist halt ja.
Orange. Das könnte Schokolade sein. Lakritz. Fisch.
Den Riechtest haben wir jetzt beendet. Okay. Dann machen wir noch den Schmecktest. So, das ist jetzt süß, sauer, salzig, bitter.
Okay.
Ich sprühe Ihnen nacheinander das auf die Zunge. Sie sagen mir dann, was Sie schmecken, okay?
Okay.
Zunge rausstrecken.
Das ist bitter. Wieso damit anfangen? Boah. Das ist salzig. Das ist sauer. Gibt's auch einen süßen. Ja, süß.
Okay. Danke. Deswegen habe ich mit bitter angefangen.
Danke, ja, der war nur zum Abschluss.
Anschließend untersucht Dr. Martin Otte den Patienten und befragt ihn. Martin Otte ist Leiter der Riech- und Schmecksprechstunde an der HNO-Uniklinik Köln. Sein Resümee:
Sie liegen da in einem Bereich, wo Sie schlechter riechen als die Normalbevölkerung, aber Sie riechen noch etwas. Vor allem fällt auf, dass Sie sehr starke Gerüche brauchen, bis Sie etwas riechen. Warum das so ist, kann uns der Test natürlich leider auch nicht sagen. Die wichtigere Frage ist eigentlich noch, was können wir machen? Und die gute Nachricht ist, das Riechen hat eine sehr gute Spontanheilung. Das Riechen kann sich wieder erholen, weil in der Nase neben den Riechzellen auch Stammzellen sitzen, aus denen wieder neue Riechzellen wachsen können. Und was wir machen können als Therapie, ist eigentlich dieses Wachstum unterstützen. Und das macht man mit dem sogenannten Riechtraining. Das Riechtraining bedeutet, dass man zweimal am Tag an Substanzen schnüffelt, die stark riechen.
Ja, was wichtig ist, ist eben, dass keine körperlichen Ursachen da sind. Dass man jetzt erstmal diesen Weg gehen kann, ohne jetzt Operationen oder andere Dinge noch zu machen. Ja.
Riech- und Schmecktest an der Uniklinik Köln. Barbara Weber hat diese Reportage aufgezeichnet. Herr Hummel, ein Standardverfahren in der Diagnose, solche Tests, von denen wir gerade gehört haben?
Genau, das ist so der Standard, dass man Leuten Düfte vor die Nase hält und die Düfte werden dann benannt oder Düfte werden unterschieden. Oder dass man nach der Empfindlichkeit schaut, was ja sehr plastisch dargestellt wurde für verschiedene Düfte. Und damit kann man dann eigentlich ein umfassendes Bild formen, welche Art von Riechstörung dann auch vorliegt. Oder kann es dann bestätigen oder auch manchmal erlebt man Überraschungen, dass Leute kommen mit der festen Überzeugung, dass sie gar nichts riechen können, aber in dem Test dann herauskommt, dass doch was gerochen wird und das ist dann endet dann natürlich die Prognose.
Wie kommt man denn dann von diesen Tests tatsächlich zur Ursachenbestimmung, was eben hinter den Riech- und Schmeckstörungen steckt?
Ursachenbestimmung, das gibt es einmal durch Endoskopie, dass man in die Nase schaut und guckt, wie die Nase von innen aussieht. Da kann man dann Polypen sehen oder andere anatomische Veränderungen oder Schleim, der in der Nase sich angesammelt hat. Das alles kann man da sehr gut einsehen und deswegen ist das auch so, die Riechstörungen sind dadurch auch am ehesten in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik angesiedelt, eben wegen dieser endoskopischen Untersuchungen. Dann das MRT spielt eine wichtige Rolle, dass man sich den Kopf von innen anschaut, das Gehirn, und guckt bei manchen Fragestellungen, ob hier bestimmte Strukturen so aussehen, wie sie aussehen sollten, ob Tumoren da sind oder ob überhaupt der in Riechkolben vorliegt zum Beispiel. Also hier mit MRTs kann es ja weiterführend sein oder auch ein CT, mit dem man sich dann, also ein Computertomogramm, mit dem man sich dann die Nasennebenhöhlen sehr gut anschauen kann. Das geht alles relativ rasch und liefert dann ein umfassendes Bild.
Und angenommen, die Diagnose steht dann, was ist die häufigste Behandlungsmethode bei Riechstörungen und Schmeckstörungen?
Die häufigste Behandlungsmethode ist einfach durch die häufigste Ursache geschuldet. Also Alter ist schwer zu behandeln. Hier kann man Riechtraining vielleicht vorgeben, was ja Herr Dr. Otte auch schon erzählt hat in dem Beitrag. Das andere wäre dann die chronische Rhinosinusitis, also die chronische Nasennebenhöhlenentzündung. Und da gibt es ja sehr viele etablierte Verfahren, die sehr effektiv dann auch helfen können bei den meisten Leuten. Bei manchen Leuten ist es auch sehr langwierig, dass man hier zu einer Lösung kommt. Also dass man hier zum Beispiel mit Nasenspülungen vorgeht, mit Nasensprays, dass man entzündungshemmende Medikamente nimmt, zum Beispiel dann Cortisonpräparate, Mometason ist ein sehr elegantes Nasenspray, das nur in der Nase im Wesentlichen abgebaut wird, also kaum in den Körper gelangt. Man kann auch Cortison in höheren Dosen geben, man kann operativ vorgehen. Und dann gibt es seit ungefähr 10 Jahren auch die sogenannten Biologika, wo man in ausgewählten Fällen dann auch diese chronische Nebenhöhlenentzündung behandeln kann. Also gibt es sehr viele verschiedene Wege, mit denen man eingreifen kann und dann in den meisten Fällen auch dann positives Ergebnis erreichen kann.
In welchen Fällen würde tatsächlich eine OP, eine Operation sinnvoll sein?
Wenn die Patienten schlecht ansprechen auf die Therapie, also wenn zum Beispiel die Polypen dann nicht wirklich sich zurückbilden, wenn sehr viele Polypen da sind. Und in solchen Fällen kann dann schon auch eine Operation sinnvoll sein, wo eben dann diese Polypen entfernt, wo man dann den Zugang zu den Nebenhöhlen verändert. Also hier gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten.
Und die Behandlung von Schmeckstörungen, das ist analog ähnlich zu den Riechstörungen?
Die Behandlung von Schmeckstörungen, wo es ja um süß, sauer, salzig und bitter geht, die ist verschieden. Das ist auch weniger befriedigend. Es gibt bei Hintergrund ist der, aber für beide Seiten wenige befriedigend. Also für den Patienten, die Patientin, für die ärztlichen Kollegen. Es ist, weil Schmeckstörungen schlechter verstanden werden. Das hat zum Teil damit zu tun, dass Schmeckstörungen insgesamt seltener sind. Aber jedenfalls die Schmeckstörungen, die besonders kritisch sind, also Schmeckverdrehungen, wenn es den ganzen Tag bitter schmeckt oder alles, was im Mund nehmen, schmeckt salzig oder metallisch. Das sind extrem verstörende Störungen, die Leute hier betreffen, wird oft gar nicht so wirklich ernst genommen von der Umwelt, kann aber das Leben dramatisch verändern. Wenn Sie sich vorstellen, alles schmeckt metallisch, es ist grausig. Und da gibt es schon Vorstellungen, wie man behandeln kann. Da gibt es hier Zink, wo es Studien gibt, die belegen, dass es hier hilfreich sein kann. Oder die Alpha-Liponsäure, gibt es einige wenige Studien dazu. Oder auch Akupunktur kann helfen. Aber das ganze Problem dabei ist, dass es eben nicht verstanden wird, dass wir so wenig über die Ursachen von diesen Schmeckstörungen wissen.
Laufen denn Forschungen, Studien dazu, um das zu ändern?
Da laufen schon Studien dazu, allerdings weniger eben, was auch wieder damit zusammenhängt, dass es nicht so viele Leute gibt, die sich mit Schmeckstörungen vorstellen. Also insofern ist dann die Studienlage ist auch eingeschränkt. Aber das sind Studien unterwegs, auch bei uns führen wir solche Untersuchungen durch und hoffen, dass wir hier demnächst auch mehr zu dem Thema lernen. Mhm.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Unser erster Hörer in der Sendung ist jetzt Paul Beckmann aus Köln. Guten Morgen, Herr Beckmann.
Guten Morgen, hallo.
Ihre Frage bitte.
Genau, ich bin 35 Jahre alt und habe ungefähr seit einem Jahr große Probleme mit Riechverlust. Die Ursache davon ist nicht ganz klar. Das fing an vor einem Jahr. Nach bestimmten Infekten kam das dann wieder. Im Frühjahr habe ich mich dann bei einem HNO-Arzt hier in Köln vorgestellt. Dann haben wir mit einem CT-Bild auch mal nachgeschaut, ob es irgendwelche Polypen oder sowas gibt, was dann auch so war. Dann wurde eine chronische Nasennebenhöhlung eben diagnostiziert. Im Mai wurde dann auch eine endoskopische Operation durchgeführt, die Nasenscheidewand begradigt, die Nasenmuscheln vergrößert und eben auch die Nasennebenhöhlen freigeräumt, so wie mir das erläutert wurde, in der Hoffnung, dass es besser wird. Das hat dann relativ lange gedauert abzuheilen und letztendlich ist es so, dass mein Geruch immer noch nicht komplett wieder da ist. Jetzt nach der Operation habe ich auch verschiedene Cortisonpräparate in Nasensprayform noch weiter ausprobiert, angefangen von Mometasonfuruat über Dimistar. Und es ist trotzdem so, dass der Geruch noch nicht wieder komplett da ist. In den letzten Wochen habe ich vermehrt wieder Riecheindrücke. Nach einem Infekt auch wieder eine Woche riechen können, aber jetzt wird es aktuell wieder schlechter. Und so langsam verliere ich etwas den Glauben an diese Therapieansätze über Cortison-Nasensprays und wollte mich erkundigen, was es noch für Möglichkeiten gäbe aus Ihrer Sicht, wie man dem Herr werden könnte.
Vielen Dank erstmal für den Anruf, Herr Beckmann. Ja, gebe ich gerne weiter an Herrn Hummel. Vielleicht können Sie den Fall einmal für uns sortieren, sobald Sie das jetzt können, auf Grundlage der Angaben von Herrn Beckmann. Und genau, gibt es noch bei der Therapie Alternativen?
Hallo, Herr Beckmann. Ja, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass bei Leuten in dem Alter, dass solche chronischen Nebenhöhlenentzündungen auftreten, mit Riechstörungen verbunden sind. Was typisch ist, ist auch das Wechselnde dabei, dass an manchen Tagen sehr gut gerochen wird, an anderen Tagen weniger gut. Das hängt vor allem mit der Entzündung zusammen, dass die Entzündung eben auch wechselnd ist, dass sie mal stärker, mal weniger stark ist. Was Sie berichtet hatten, ist eigentlich so eine typische Karriere, wenn man so möchte, aber wenn man es ausdrücken möchte, also dass verschiedene Verfahren ausprobiert werden, die mehr oder weniger zufriedenstellend sind, dass eine Operation dann zumindest temporär Erleichterung schafft. Wenn Sie sagen, Sie riechen nicht so gut wie früher, dann ist es auch nicht ungewöhnlich, dass eben die Entzündung, die Sie ja nicht los sind, die Entzündung ist ja immer noch in Ihrem Körper, in Ihrer Nase, und die kann man auch mit Operationen oder mit Steroiden, also mit Cortison, gewissermaßen nur zurückdrängen. Aber ganz ausschalten ist es in der Regel nur schwer möglich. Also ist gewissermaßen, was mir jetzt die Aufgabe ist für die nächste Zukunft ist, dass man hier versucht, an dem System, an dem Symptom herumzudoktern, wenn man so möchte, also in Anführungszeichen. Was hier helfen kann, ist tatsächlich Mometason. Ich bin ein Fan von Mometason. Es ist so eben, was so nebenwirkungsarm ist, lange Zeit genommen werden kann. Was ein Problem ist mit dem Nasenspray, die wirken sehr gut im unteren Nasenbereich, also wenn man die Nase sprüht, halten die Nase frei und offen und die Entzündungen fallen in den unteren Nasengängen. Die Nase wird eingeteilt in drei Nasengänge, unterer, mittlerer, oberer Nasengang. Da bleibt die schön frei. Aber im oberen Nasengang, wo die Riechzellen sitzen, da kommt dann relativ wenig von dem Riechspray, von dem Spray an. Und da wäre eine Möglichkeit, ist, dass man hier einen längeren Aufsatz auf den Spraykopf nimmt. Herr Otte müsste das auch wissen, in Köln zum Beispiel, Oder bei uns würden Sie dann angeboten bekommen, wo man längeren Aufsatz nimmt. Oder zum Beispiel, und damit besser zur Riechspalte gelangt, wo die Riechzellen sitzen. Oder zum Beispiel den Nasenspray in die Spüllösung gibt und damit die Nase spült. Und das Spray kommt damit besser zur Riechspalte hin, wo die Entzündung dann auch sitzt und ihr Riechen behindert.
Herr Beckmann, vielen Dank für Ihren Anruf. Uns haben auch viele Fragen per Mail erreicht. Ein Hörer schreibt zum Beispiel, ich rieche ständig etwas, manchmal wochenlang. Das Problem nimmt mit zunehmendem Alter zu. Das ist nicht nur sehr irritierend, sondern manchmal auch sehr unangenehm. Im September verfolgte mich wochenlang ein Fäkalgeruch. Zurzeit ist es meist Zweitakterabgas. Wie ordnen Sie das ein, Herr Hummel?
Das sind dann sogenannte, wie es so klingt, sogenannte Phantosmien, also die Phantome, die Halluzination.
Haben wir eben auch kurz angesprochen, den Begriff.
Genau. Sowas finden wir auch gerne oder finden wir häufig nicht gerne nach postviralen Riechstörungen, nach einem Infekt oder nach einem Schädel-Hirn-Trauma, dass dann gewissermaßen die Riechzentren im Gehirn, so stellen wir sich es vor, dass hier das Riechen insgesamt vermindert ist. Also Grundlage für das Ganze ist typischerweise eine Abnahme im Riechvermögen aus verschiedenen Gründen, dass dann das Gehirn zu wenig Zustrom hat aus der Nase und gewissermaßen dann aus Langeweile spontane Aktivierungen produziert, die in solchen Riechhalluzinationen münden, die typischerweise auch unangenehme Gerüche sind. Also was hier geschildert wurde, sind dann Abgase, also eher was schwer definierbares, unangenehmes, eher sowas, wo man nicht unbedingt hingehen möchte. Das ist so ein typischer Zustand für Riechhalluzinationen. Die verschwinden typischerweise spontan, aber weitere Diagnostik ist dann oft sinnvoll, eine Endoskopie, ein MRT vom Schädel.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und am Telefon ist jetzt Herr Fleckenstein aus Saarbrücken.
Einen schönen guten Morgen, meine Herren.
Ihre Frage bitte.
Ich leide an Parkinson und es ist allgemein bekannt, dass diese Erkrankung mit Riech- und Schmeckstörungen verbunden ist. Das erfahre ich auch täglich. Und ich frage an den Fachmann, gibt es da Möglichkeiten, diese Beeinträchtigungen zu vermindern?
Vielen Dank für die Frage, Herr Fleckenstein. Herr Hummel, gebe ich weiter an Sie.
Ja, das tut mir leid für Sie, dass Sie Parkinson haben, aber es ist typischerweise bei Parkinson ist es so, dass eine Riechstörung sehr früh auftritt, dass sie auf den klassischen Symptomen des Parkinson, wenn man so will, da um Jahre vorausgeht. Also die motorischen Symptome, diese Steifheit, das Zittern, das hier um 10, 20 Jahre vorher tritt auch schon die Riechstörung auf. Ich nehme an, das war auch in Ihrem Fall so. Diese Riechstörungen sind diagnostisch sehr gut nutzbar. Also in der Frühdiagnose von einem Parkinson kann man das sehr gut einsetzen. Haben etwa 95% aller Patienten mit Parkinson haben tatsächlich auch dann eine Riechstörung bei idiopathischem Parkinson-Syndrom. Die Therapie ist eingeschränkt möglich. Es gibt hier vielleicht neue Medikamente, die insgesamt die Symptomatik bei einem Parkinson stabilisieren. Es gibt hier neue Medikamente und die vielleicht dann auch die Symptomatik beim Riechen stabilisieren oder möglicherweise verbessern. Also gibt es gewisse Hoffnungen, dass das so ist. Daten dazu gibt es keine. Von unserer Gruppe und von anderen Untersuchungen her, da wurde gezeigt, dass Riechtraining auch einen Effekt haben kann bei Parkinson-Patienten, nicht bei allen, aber bei einer relativ großen Untergruppe. In Riechtraining sieht es aus, wir müssten jeden Morgen, jeden Abend an 4 verschiedenen Düften riechen, an jedem Duft jeweils eine halbe Minute, das über einen längeren Zeitraum durchführen, über etwa 4 Monate, 6 Monate, tatsächlich jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend. Und das führt dann auch zu einer Verbesserung im Riechvermögen oder zumindest zu einer Stabilisierung. Also sowas erleben ganz viele Leute, die so ein Riechtraining mit durchführen.
Vielen Dank, Herr Fleckenstein nach Saarbrücken, für den Anruf. Bevor es gleich weiter hier um Ihre Fragen geht, schauen wir an dieser Stelle mal gebündelt auf ein Thema, das in den vergangenen Pandemiejahren viel Aufmerksamkeit erfahren hat. Wir haben es eben am Anfang auch schon mal kurz angesprochen, Riech- und Schmeckstörungen nach einer Corona-Infektion. Von solchen Symptomen berichten viele Betroffene. Bei einem kleinen Prozentsatz bleibt das Riechen und Schmecken sogar noch Monate nach der Infektion beeinträchtigt. Herr Hummel, Sie beschäftigen sich schon lange mit diesem Thema, haben dazu auch selbst Studien publiziert. Lassen wir uns mal den aktuellen Stand des Wissens da sortieren. Angefangen bei der Frage, wie oft treten Riech- und Schmeckstörungen nach so einer Corona-Infektion eigentlich auf?
dass die initial war die Quote sehr hoch. Also bei den Wildtypen von dem SARS-CoV-2-Virus, da waren etwa 50%, 60% aller Leute mit Covid dann auch betroffen, hatten einen Riechverlust. Bei den neueren, gewissermaßen moderneren Versionen von dem Coronavirus, da treten Riechstörungen deutlich seltener auf, treten aber immer noch häufig auf. Also die liegen bei etwa 10%, 5% aller Betroffenen, die dann auch eine Riechstörung aufweisen.
Woran liegt das, dieser Einfluss der Virusvariante?
Da schwächt sich dann die Einschleusung von dem Virus in die Zelle offenbar ab. Also der Virus ist dann weniger aggressiv, weil die Delta-Variante zum Beispiel, die hat dann auch, führt dann auch bei Kindern zum Beispiel zu Riechstörungen, was man bei anderen Viren oder auch bei Omikron zum Beispiel deutlich weniger findet, weniger häufig findet, als bei der Delta-Variante.
Gibt es bestimmte Patientengruppen, die besonders oft oder besonders schwer von Riech- und Schmeckstörungen nach einer Corona-Infektion betroffen sind?
Ja, das sind vor allem dann ältere Menschen. Es hängt auch von der Viruslast ab, also wie viel Virus dann tatsächlich in die Nase gelangt. Also da gibt es eine Korrelation zwischen der Virusbelastung und der Wahrscheinlichkeit von Riechverlust. Frauen sind auch etwas häufiger betroffen als Männer. Also es gibt so, am häufigsten betroffen sind ältere Frauen, wenn man so möchte. Das wäre so quasi die Zielgruppe des Virus.
Wie lange dauern denn solche Riech- oder Schmeckstörungen nach einer Corona-Infektion normalerweise an?
Das ist sehr verschieden. Also das ist so, bei den meisten Leuten geht es innerhalb kürzester Zeit dann wieder weg. Also innerhalb von 14 Tagen, von einer Woche ist das dann wieder verschwunden. Bei vielen bleibt es dann auch noch längere Zeit da. Also nach einem halben Jahr findet man etwa bei 20% immer noch eine Riechstörung. Da werden aber die Zahlen werden dann immer verwaschen. Also die Varianz steigt. Wenn man jetzt schaut, nach 3 Jahren etwa oder nach 2,5 Jahren nach dem Ausbruch der Pandemie, da findet man bei, auch da sind die Zahlen stark variabel, da finden wir immer noch einen Riechverlust bei 10-0,3% der Betroffenen. Also so, Sie merken schon, an dem Bereich ist erheblich. Wenn man jetzt ganz positiv schätzt und denkt, so 0,3 aller Patienten, die Covid hatten, dass die dann auch einen länger dauernden Riechverlust aufweisen, dann sind die Zahlen aber immer noch sehr beachtlich. Mhm. Wenn Sie denken, wie viele Leute Covid hatten, das ist schon enorm, was hier Spuren Corona in der Gesellschaft hinterlassen hat, was das Riechen angeht.
Wie beeinflusst oder stört denn SARS-CoV-2 das Riechen und Schmecken? Da gibt es ja eine ganze Reihe von Studien, die jetzt über die vergangenen Pandemiejahre rausgekommen sind. Also wie klar ist das Bild zum Mechanismus, der dahinter steckt?
Da ist eine Studie, die allgemein favorisiert wird, aber es gibt auch Gegenstimmen dazu. Das letzte war ein ganz interessantes Gespräch. Das so, die Haupthypothese, die derzeit existiert, ist, dass das Virus über die Stützzellen sich einschleust. Die Stützzellen, die Riechschleimhaut muss sich vorstellen als Schleim und unter dem Schleim verborgen sitzen dann die Riechzellen und die sind umgeben von Stützzellen. Und die Stützzellen, die haben auch so ernährende Funktion, was die Riechzellen angeht. Jetzt geht das Virus in die Stützzellen, behindert die Stützzellen so, damit sie zeitweise nicht mehr funktionieren. Und dann können auch die Riechzellen nicht mehr funktionieren. Und dann kann es sein, wenn ganz viel Virus da ist und ein Virus ganz heftige Auswirkungen hat, dass die Stützzellen dann zugrunde gehen. Und dann gehen in der Folge, gibt es eine Entzündung und dann gehen als Folge der Entzündung und der fehlenden Unterstützung durch die Stützzellen dann auch die Riechzellen zugrunde. Und dann müssen die Riechzellen wieder nachgebaut werden, was Gott sei Dank möglich ist. Also die Riechzellen können sich aus den Basalzellen wieder neu regenerieren. Mhm. Und da merken Sie schon an der Schilderung, dass die Ausprägungen ganz verschieden lang dauern können. Wenn nur die Stützzellen ganz kurz beeinträchtigt sind, dann ist es die Riechzellen, ist das Riechen quasi ausgeschaltet und funktioniert nach 7 Tagen, nach 14 Tagen von jetzt auf gleich wieder fast normal. Wenn die Riechzellen untergehen, dann ist der Prozess ein längerer, dann kann sich das über Monate und Jahre hinziehen und bei manchen Leuten kommt es wahrscheinlich nie mehr wieder.
Welche Rolle spielen denn solche langanhaltenden Riech- und Schmeckstörungen bei Long- oder Post-Covid? Da ist es ja auch ein charakteristisches Symptom.
Da ist es natürlich auch vertreten, auch in der Häufigkeit, die ich jetzt genannt hatte vorhin, eben verschieden stark ausgeprägt. Aber da finden wir auch dann diese Symptomatik und es beeinträchtigt natürlich dann deutlich auch die Lebensqualität. Also es ist hier, für manche Leute ist es ganz furchtbar. Für andere Leute wieder, ist dann so ein Riechverlust weniger bedeutsam.
Zum Thema Corona und Riechstörungen haben uns auch sehr viele Fragen erreicht von Hörerinnen und Hörern. An eine erste ist jetzt in der Leitung Frau Bayer.
Ja, schönen guten Tag.
Hallo Frau Bayer.
Ich bin sehr gespannt, was Sie doch zu dem Thema der Verbesserung sagen können.
Sie leiden auch unter Riech- und Schmeckstörung nach einer Corona-Infektion?
Ja, ich bin seit Juli 22, bin ich also tatsächlich damit betroffen. Und ich finde es ganz traurig. Ich kann mein Essen, wenn ich koche für Freunde, kann ich nicht mehr richtig abschmecken. Da muss dann einer einen Kochtopf, muss die Feinnuance machen. Ich gehe ins Restaurant und denke, warum gebe ich Geld aus? Ich schmecke nicht so, es schmeckt nur süß, sauer, scharf, salzig, bitter. Richtig, wie Sie schon erwähnt haben. Mhm. Aber die Feinnuance, wo sich die Köche die Mühe machen, ist einfach nicht da. Und insofern auch, was Sie erwähnt haben in der Sendung, dass man jetzt nicht riechen kann, wenn irgendwas schmort oder brennt. Das ist natürlich dann auch, würde ich sagen, nicht so ganz ungefährlich.
Mhm. Und Sie fragen jetzt, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es in Ihrem Fall?
Ja, gibt es schon was. Ich habe also noch eine andere Freundin in der Schweiz, die dasselbe Problem hat. Und ich würde gerne auch einen Tipp geben.
Vielen Dank für den Anruf, Herr Hummel. Ja, gibt es einen Tipp? Gibt es Therapieoptionen speziell für Geruchsverlust nach einer Corona-Infektion?
Ich denke, so grundsätzlich muss man sagen, dass es auf jeden Fall Hoffnung gibt. Also die Riechzellen können sich eben wieder neu aufbauen, die können nachwachsen aus den Basalzellen. Das Ganze ist so ein bisschen altersabhängig. Je älter wir sind, desto langsamer ist auch der Prozess. Funktioniert aber im Grunde, bis wir versterben. Für diese Regeneration funktioniert das ganze Leben lang. Aber eben mit verschiedener Geschwindigkeit. Was mir tun kann, ist zum Beispiel ein Riechtraining. Das ist hier, wirkt nicht bei allen, aber wirkt bei vielen. Das haben Sie sicherlich auch schon versucht. Aber da wäre die Bitte, dass Sie vielleicht doch mal einen Riechtest durchführen lassen, mit dem Sie gewissermaßen dann einen Ausgangswert haben, sodass man weiß, wo stehen Sie heute, was das Riechvermögen angeht. Auch wenn Sie sagen, das ist gar nicht da. Es könnte ja sein, dass so ein Rest da ist und das wäre dann so ein Ausgangswert, den man hätte, um das, die Effektivität von so einem Riechtraining auch zu beurteilen in der Zukunft. Bei dem Riechtraining selbst, da wäre so, was ich vorhin schon erzählt hatte, 4 Düfte, Rose, Zitrone, Eukalyptus, Gewürznelke oder andere. Und daneben von diesem Duft jeweils eine halbe Minute riechen wir das Ganze morgens und abends. Und nicht nur 14 Tage, sondern das für die nächsten 4 Monate, 6 Monate. So wäre so die Empfehlung. Und eine zweite Sache, die Sie auch möglicherweise dazugeben könnten, wäre Vitamin A, also tropisches Vitamin A könnte man auch verwenden, das mir auf die Schleimhaut gibt. Auch da gibt es eine Studie, die Effektivität nachweist. Diese Effekte wirken aber nicht alle. Diese Möglichkeiten sind nicht bei 100% aller Leute vorhanden und die bauen im Wesentlichen auf der Regenerationsfähigkeit der Riechzellen auf, die durch dieses Riechtraining oder durch dieses Vitamin A dann auch beschleunigt wird oder gewissermaßen verbessert wird.
Frau Bayer, vielen Dank für Ihren Anruf. Der nächste Anrufer ist Herr Böhle aus Lübeck und auch bei Ihnen geht es um das Thema Corona und Geruchsverlust.
Ja, hier ist Martin Böhle.
Genau. Hallo Herr Böhle.
Hallo. Ich hatte, muss ich dazu sagen, schon kurz Kontakt aufgenommen mit Professor Hummel. Er hat tatsächlich telefonisch zurückgerufen, das hat mich ja sehr begeistert, und wollte schon nach Dresden fahren, weil Dresden wohl führend ist in dieser Sache. Zum Thema, ich habe seit Ostern einen Geschmacksverlust von, sagen wir mal, 80%, aber komischerweise funktioniert der Geruch zu 70-80%. Und der Geruch ist ja eher verantwortlich für das Schmecken. Und das verstehe ich nicht. Eigentlich müsste es doch so sein, dass wenn die Nase, der Geruch, so gut funktioniert, dass das Schmecken dann auch funktionieren müsste.
Herr Böhle, vielleicht ganz kurz die Rückfrage. Diese genauen Prozentzahlen, das haben Sie aus Riech- und Geschmackstest?
Professor Hummel hat mich verwiesen, dafür müsste ich nicht extra nach Dresden fahren, sondern ich habe jetzt einen Termin bei der Hals-Nasen-Ohren in der Uniklinik in Kiel bekommen, aber erst im Januar. Ich schätze die Prozentzahl. Also so kommt das zustande. Will sagen, das Riechen funktioniert ganz gut und das Schmecken fast gar nicht.
Okay, Herr Hummel, jetzt waren Sie schon ein bisschen an dem Fall dran. Wie ist Ihre Einschätzung?
Genau, wir kennen uns. Hallo, guten Tag.
Hallo,
die, Ja, es kann natürlich sein, dass das sowas vorkommt. Also dass vor allem stark subjektiv betont ist, dass sie das Gefühl haben, es ist, wenn die Düfte von vorne beim Schnüffeln in die Nase kommen, dass es besser funktioniert, als wenn die Düfte beim Essen und Trinken in die Nase kommen. Das ist aber oft, hatten Sie auch schon gesagt, gibt auch eine subjektive Komponente dabei. Da wäre es sinnvoll, dass man das doch selber auch dann schwer einschätzen kann. Es wäre vielleicht sinnvoll, da einen Test zu machen, auch über das hatten wir ja schon gesprochen, wenn man das dann genauer beurteilen kann und zuordnen kann und danach vor allen Dingen im Verlauf dann besser beobachten kann. Das gibt's, was Sie berichten, wenn man sagt, das ist jetzt so, sowas gibt's, aber tritt eben selten auf. Findet man dann zum Beispiel auch, wenn Polypen in der Nase sind, also wenn der Zustrom der Luft zur Riechspalte, also zu den Riechzellen, verändert ist, dann findet man solches ganz gerne. Oder die andere Möglichkeit ist die, dass der Virus eben im vorderen Anteil der Riechspalte einen Schaden setzt oder eher im hinteren Anteil der Riechspalte einen Schaden setzt. Das sind verschiedene Möglichkeiten, die es hier gibt, sodass dann der Zustrom von Düften zur Riechspalte, wenn sie einmal von vorne kommt, über die Nasenlöcher, oder wenn es von hinten kommt, über den Rachen, beim Essen und Trinken, dass eben dann verschiedene Mengen an Riechzellen erreicht und dann verschieden wirksam kann. Aber ich vermute, Hintergrund für das Ganze bei Ihnen ist insgesamt eine Riechminderung, was Sie auch sagen. Das ist nicht so, auch wenn die Düfte von vorne kommen, ist nicht so doll. Und das ist wahrscheinlich die Basis für Ihr Problem. Sie gewöhnen sich wahrscheinlich beim Essen auch schneller an Speisen. Also wenn Sie meinetwegen eine Himbeere im Mund nehmen, ist vielleicht der erste Aspekt da von Himbeere. Der verliert sich aber dann ganz schnell und ist innerhalb von Sekunden wieder verschwunden. Und das ist vielleicht bei Ihnen beim Schmecken, wird es dann besonders störend auch wahrgenommen, weil Sie eben dann gerade noch so einen Hauch von Himbeere wahrnehmen und nicht mehr die ganze Himbeere und gar nicht die Vanillesoße dazu.
Und bei der dritten Gabel ist wieder weg.
Genau. Das erleben Sie orthonasal, also wenn die Düfte von vorne in die Nase kommen, wahrscheinlich ähnlich, aber da ist es vielleicht dann nicht so bedeutsam. Ne? Das hat dann nicht so diese gesellschaftliche Bedeutung und hat dann nicht so viel mit Belohnung zu tun. Also auch da spielt das eine Rolle, wie wir das dann persönlich einordnen. Aber es wäre wichtig, dass man bei Ihnen da auch einen Test macht.
Okay, ja, ich habe ja einen Termin jetzt im Januar bekommen. Kann es auch sein, dass man sich das einbildet, weil man weiß, wie, sagen wir mal, ein Brokkoli schmeckt und dass das Gehirn seinen Teil dazu beiträgt und das funktioniert manchmal besser oder weniger?
Das kann natürlich sein. Also das Gehirn ist ja nicht unwichtig bei all unseren sensorischen Prozessen und gibt da seinen Senf dazu gewissermaßen. Also es ist so, das kann sein, ist aber in Ihrem Fall, so wie Sie es schildern, schon eher, wirkt es so, als wäre da eher auch tatsächlich ein Hintergrund da, der auf dem Riechen beruht, wie dann, was die Verarbeitung dann ist, also wie ernst wir das nehmen und welche Bedeutung das gewinnt für uns und erlangt, da spielt natürlich dann die Verarbeitung eine große Rolle und welche Stellung wir dazu nehmen und da ist es dann im größeren Ganzen eben unser ganzes Sein, unser Gehirn, das da bedeutsam ist.
Herr Bülle, vielen Dank nach Lübeck für den Erfahrungsbericht und den Anruf. Und wir haben eine dritte Frage zum Thema SARS-CoV-2 und Riechstörungen von Herrn Rupf.
Es geht hauptsächlich um die Geschmackseinschränkung. Ich hatte vor 2,5 Wochen wurde ich infiziert durch SARS-CoV. Und das ging eigentlich relativ gut vorüber. Fieber gerade mal 2 Tage, so um die 40. Und dann habe ich vielleicht 5 Tage oder 6 Tage später nach der Infektion gemerkt, dass ich nichts mehr rieche und nichts mehr schmecke. Und habe dann versucht, so gewisse Gewürze und so zu schnüffeln und so weiter und so fort. Und da war also ein paar Tage lang gar nichts. Der Geruch ist jetzt wieder, eigentlich wieder ganz gut, hat sich der entwickelt. Aber der Geschmack ist nur partiell da. Und mir fiel das jetzt auf, wenn ich zum Beispiel ein Müsli esse, das mache ich jeden Tag mit viel Obst und viel Nüsse, dass ich eigentlich von dem Müsli gar keinen Geschmack wahrnehme. Esse ich aber jetzt das Obst einzeln, dann schmecke ich den Apfel oder schmecke die Banane oder was auch, Trauben, die schmecke ich. Und jetzt gestern habe ich Nüsse einfach so gegessen, habe die Nüsse, Haselnüsse oder Mandeln, keinen Geschmack gehabt. Also das ist irgendwie, wenn man es zusammen isst, ist gar nichts. Teilweise, wenn man es einzeln isst, schmeckt man das. Und das verstehe ich nicht, den Zusammenhang. Bin ich jetzt da auf dem besseren Weg oder auf dem schlechteren Weg?
Danke, Herr Rupf. Ja, Herr Hummel, was könnte dahinter stecken, dass sozusagen in Kombination der Geschmack nicht da ist, aber die Einzelkomponenten entfalten einen ganz anderen Effekt, einen ganz anderen Geschmack?
Das kann alles durchaus so sein, dass man es so erlebt, sowieso. Das ist ja so, wie sie es erleben, so wie sie es darstellen. Kann einfach sein, dass so ein Apfel einfach stärkere volatile Komponenten enthält. Ein Apfel schmeckt auch stärker als eine Nuss. Also einfach das Aroma von einem Apfel ist im Allgemeinen stärker als das von einer Walnuss, von einer Haselnuss. Und alleine die Stärke von den Gerüchen kann hier eine Auswirkung haben. Es ist vielleicht auch der Apfelgeruch, ist dann in einem Müsli dann auch stärker eingeschlossen, also dass sich weniger verbreiten kann, als jetzt, wenn der Apfel so gegessen wird. Ich denke, das sind einfach solche Effekte, die da eine große Rolle spielen. Also insgesamt ist es eben so, dass bei Ihnen eine verminderte retronasale Duftwahrnehmung da ist. Und bei Ihnen ist es wahrscheinlich ortonasal, also wenn die Düfte von vorne kommen, das heißt ortonasal, wenn die Düfte von hinten kommen, beim Rachen, das ist das retronasale, würde ich annehmen, dass in beiden ortonasal und retronasal ähnlich vermindert ist, aber dass eben vor allen Dingen das beim Essen stört oder dass es da besonders auffallen wird.
Herr Rupp, vielen Dank für den Anruf. Ich würde nochmal die Frage anschließen, die Herr Rupp auch im Prinzip mit angesprochen hat. Gibt es so einen Effekt, dass die Geschmacksknospen überfordert sein können?
Also da ist tatsächlich so jetzt gar nicht so sehr Überforderung, aber beim Geschmacksknospen geht es ja um süß, sauer, salzig, bitter, Umami. Und da ist tatsächlich auch bei Virusinfektionen kommt es auch zu Schmeckstörungen, dass das Schmecken dann tatsächlich vermindert sein kann. Das wird dann auch häufig gar nicht so bemerkt und die Leute salzen ein bisschen mehr und nehmen ein bisschen mehr Zucker mit dazu. Also das kann man relativ leicht kompensieren. Was schwieriger zu kompensieren ist, was dann Viren auch gerne machen, ist, dass sie zu solchen Paragoisien führen, also dass dann zu Schmeckverdrehungen, dass dann alles metallisch, bitter oder salzig schmeckt. Das ist dann sehr unangenehm und wird dann natürlich auch sehr, sehr direkt bemerkt und führt zu deutlichen Verstörungen. Also das Virus kann Auswirkungen haben aufs Riechen vor allen Dingen, bis so auf ein Delta-Virus, so sehr deutliche Auswirkungen aufs Riechen. Auf Schmecken gibt es auch, aber deutlich weniger, aber kommt auch vor. Mhm. Und sind auch langdauernde Schmeckstörungen sind auch da bekannt.
Bleiben wir noch mal kurz beim Schmecken. Süß, sauer, salzig, bitter, Umami haben Sie jetzt schon genannt. Jetzt haben gerade Forschende aus Los Angeles in einer Studie beschrieben, dass Lakritze, beziehungsweise genauer Ammoniumchlorid, das in Salmiak-Lakritz enthalten ist, da auch noch eine neue Kategorie darstellen könnte. Was halten Sie davon?
Oh, das kenne jetzt nicht die Arbeit dazu. Das ist so, Ammoniumchlorid ist ja im Wesentlichen dann ein trigeminaler Reizstoff, der auch so beißt und sticht und brennt, vor allem in der Nase. Das im Mundbereich gibt es dann möglicherweise da neue Rezeptoren, die jetzt mir nicht so bekannt sind. Es gibt ja verschiedene trigeminale Rezeptoren im Mundbereich, die über den Nervus trigeminus dann zustande kommen. Zum Beispiel, wenn Sie Chilis essen, dann aktiviert es den Trigeminusnerv im Mundbereich, was in gewissem Maße auch zum Essen, zum Schmecken mit beiträgt, aber nicht zum Schmecken direkt gerechnet wird, weil es über den Trigeminusnerv verschaltet ist. Bei Ammoniak könnte es so ähnlich sein, könnte auch so sein, dass hier Ammoniak dann tatsächlich auch mit neueren Strukturen, die mir jetzt nicht bekannt sind, hatte ich schon zum dritten Mal erwähnt, dann auf Schmeckzellen sitzen und tatsächlich diese Schmeckzellen mit aktivieren. Es gibt ja immer so einen Streit, was sind denn klassische Schmeckempfindungen? Da ist in den letzten Jahren sehr viel im Fluss. Da gibt es zum Beispiel auch Wasser als Geschmacksentität. Das gibt es tatsächlich Aquaporine, die auf den Schmeckzellen angesiedelt sind. Wasser führt dann auch spezifischen Aktivierungen im Gehirn. Und es gibt dann auch Fettrezeptoren im Mundbereich, die auch auf Schmeckrezeptoren sitzen. Die sitzen aber auch auf trigeminalen Rezeptoren, also auch auf diesen Fühlnerven, die man im Mundbereich findet. Also da gibt es zurzeit so eine Diskussion, welche Qualitäten gibt es außerdem klassischen Rezeptoren noch, also süß, sauer, salzig, bitter. Wasser ist wahrscheinlich eines davon. Fettig möglicherweise und dann vielleicht, was Sie jetzt gerade erzählt haben, auch Ammoniumchlorid.
Also da tut sich auch noch was an der Forschungsfront.
Genau.
Eine Hörerin hat uns noch geschrieben, Medikamente können auch zu Geruchs- und Geschmackverlust führen. Welche Medikamente sind das?
Oh, da gibt es eine ganz lange Liste. Es gibt bei etwa beschrieben für 600 verschiedenen Medikamenten Das ist die Liste, kann man auch beliebig erweitern. Es wird ganz häufig erwähnt, aber man muss dazu sagen, diese Schmeckstörungen oder Riechstörungen nach Medikamentengabe sind Gott sei Dank selten. Also da ist so das Riechen sehr stabil, Schmecken ein bisschen weniger stabil als das Riechen. Und da sind typischerweise eben Chemotherapeutika, die hier zu Schmeckstörungen führen können. Oder zum Beispiel auch ein Medikament, das Captopril, das ist ein Blutdrucksenker, das auch schon mal Schmeckstörungen machen kann. Oder Terbinafin, das ist ein Antimykotikum, wo es so häufiger vorkommt. Aber Gott sei Dank sind die meisten von diesen Schmeckstörungen dann auch reversibel bei den meisten Leuten. Also wir gehen da relativ rasch wieder. Aber es kommt vor, ist aber Gott sei Dank nicht so häufig.
Eine Hörerin hat geschrieben, sie kann von Geburt an nicht riechen. Welche Ursachen kann das haben?
Da gibt es verschiedene Ursachen, es gibt verschiedene genetische Ursachen. Eine ist das sogenannte Kallmann-Syndrom, verbunden auch mit dem hormonellen Defizit. In den meisten Fällen sind diese angeborenen Riechstörungen, angeborenen Anosmien, nicht erklärt, finden wir keine Ursache. Es sind einzelne Gene, die hier verändert sind, aber es können auf ganz verschiedenen Genorten sitzen. Da ist sehr viel Variabilität mit drin, kommt gar nicht so selten vor bei einem von 8000 Leuten, die haben von Geburt an kein Riechvermögen, was sehr schade ist.
Das war die Sprechstunde heute zum Thema Riech- und Schmeckstörungen. Mit dabei war Professor Thomas Hummel, Leiter des Arbeitsbereichs Riechen und Schmecken an der HNO-Klinik des Universitätsklinikums in Dresden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Hummel.
Sehr gerne. Dankeschön, Herr Pyritz.
Danke Ihnen. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.